Ihr Lieben, ein Mann sitzt beim Friseur, lässt sich den Bart schneiden und die Haare. Während der Arbeit unterhalten sich dann der Friseur und der Kunde. Dann sagt der Friseur: Ich glaube nicht, dass Gott existiert. Der Kunde fragt darauf: Wieso glauben Sie das? Worauf der Friseur antwortet: Nun, Sie müssen nur einmal auf die Straße gehen, um zu sehen, dass es Gott nicht gibt. Wenn Gott existieren würde, gäbe es dann die vielen kranken Menschen? Und wie ist das mit den Kriegen in dieser Welt? Wenn Gott existierte, gäbe es weder Schmerzen noch Armut. Ich kann mir keinen liebenden Gott vorstellen, der all diese Dinge erlaubt. Der Kunde denkt einen Moment nach, geht aber nicht auf die Argumente ein, denn die Arbeit ist fertig. Er bezahlt und er verlässt den Laden. Kurz darauf trifft er auf einen Mann mit langen, dreckigen Haaren und einem zerzausten Bart. Er sieht schmutzig und ungepflegt aus. Der Kunde geht zurück zum Friseur in seinen Salon und sagt: Wissen Sie was? Es gibt keine Friseure. Der Friseur ist etwas verdutzt und antwortet: Warum sagen Sie sowas? Ich bin hier und ich bin der Friseur. Ich habe Ihnen doch gerade die Haare geschnitten. Nein, ruft der Kunde, Friseure gibt es nicht. Denn wenn es sie gäbe, dann würden keine Menschen mit langen, dreckigen Haaren und zerzausten Bärten rumlaufen, wie Sie ihn dort draußen sehen können. Halt, halt, warf der Friseur ein. Sie interpretieren das ja völlig falsch. Natürlich gibt es Friseure. Das Problem ist, dass die Menschen nicht zu mir kommen. Sehen Sie? Genau so ist es, erwiderte der Kunde. Gott gibt es auch. Das Problem ist, dass die Menschen nicht zu ihm kommen. Ja, mit dieser kleinen Anekdote wollte ich heute mal einsteigen. Es gibt einen Gott, aber die Menschen, viele kommen nicht zu ihm. Die Bibel sagt, dass hinter allem ein Schöpfer steht, ein Schöpfer des Universums, wie wir das auch noch gleich singen werden in einem Lied. Vielleicht habt ihr gemerkt, die ganzen Texte und Lieder drehten sich heute eigentlich um den Schöpfer. Das ist heute so das Thema und ich fand das mal richtig schön. Ich habe, glaube ich, hier noch nie über den Schöpfungsbericht gepredigt. Oder kann sich jemand erinnern in den 9 Jahren? Ich glaube nicht. Also in meinem Computer war das zumindest nicht drin, dass ich da schon mal hier eine Predigt drüber gehalten habe. Also mal ganz frisch und ich freue mich da einfach drüber, das einfach nochmal so die allerersten Worte der Bibel mal mit euch zu lesen. Vielleicht wissen manche von euch, dass es 2 Schöpfungsberichte gibt, die so nacheinander kommen. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ich habe auch nur ein paar Verse heute rausgesucht, weil das ja doch relativ lang ist. Das wollen wir uns nicht alles ansehen. Viele haben das vielleicht auch noch so ein bisschen vor Augen, wie die Schöpfung laut der Bibel. Ach ja, das ist ja Friseur, genau. Ich hatte gar nicht weitergeschaltet. Genau. Aber ich lese uns einige Verse aus dem 1. Buch Mose, wie das heute auch vorgeschlagen ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Jetzt lasse ich ganz viel aus, denn jetzt geht es um den Menschen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Jetzt kommt nochmal ein großer Sprung. Ihr werdet gleich sehen, weil ich auf diese Punkte eingehen werde. Und Gott der Herr ließ aufwachsen auf der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ja, das sind so mal ein paar Verse aus dem 1. Schöpfungsbericht. Wie gesagt, es gibt 2, die so ein bisschen anders aufgebaut sind. Vielleicht weiß der ein oder andere das auch schon. Ich habe einen ersten Gedankenkreis mal dazu. Ich denke, das bietet sich auch an. Schöpfung, Zufall oder Evolution? Tja, ich bin da jetzt nicht so ein richtiger Fachmann drin, da wurden ja auch schon viele Bücher drüber geschrieben, aber es gibt ja oftmals so Diskussionen, ja, wie passt denn das zusammen, was wir da in diesem Schöpfungsbericht lesen, das ist ja so ein bisschen, naja, klingt so ein bisschen nach Kinderglaube, wie passt das zusammen, dieser Schöpfungsbericht mit der Evolutionstheorie? Und diese Diskussionen gehen ja so weit, dass es auch Christen gab, Eltern, die gesagt haben, es ist schädlich, wenn unsere Kinder diese Evolutionstheorie lernen und ich unterrichte sie lieber zu Hause. Ich weiß, dass es in Amerika da so eine Tendenz gab, das könnte ihnen irgendwie schaden, das könnte ihrem Glauben schaden. Aber die große Frage ist ja, wie passt das zusammen? Die einen meinen, der Affe ist unser Großvater und die Kaulquappe vielleicht unsere Urgroßmutter. Und die anderen, die sagen, es steht ein Gott hinter allem. Passen Wissenschaft und Glaube zusammen? Darüber sind ja schon ganze Bücher geschrieben worden. Ich habe auch noch so ein altes Buch, da ist so ein Affe drauf und da steht drüber, stammt der Mensch vom Affen ab? Ich weiß, dass es mal einen Aufkleber von Arno Backhaus gab, der das ein bisschen umgedreht hat. Der hat gesagt, stumpft der Mensch vom Gaffen ab? Fand ich auch nicht schlecht. Das macht so ein bisschen deutlich, so wichtig ist die Frage vielleicht auch gar nicht. Stumpft der Mensch vom Gaffen ab? Ja, aber dann gibt es so Kämpfer dafür, zum Beispiel vielleicht sagt der Name Werner Gitt den einen oder anderen noch etwas, der sich sehr stark dafür eingesetzt hat. Ja, das waren 6 Tage, auch 24 Stunden und hat versucht, das alles so minutiös irgendwie auch zu erklären, wissenschaftlich. Ich bin dann eine Zeit lang, ehrlich gesagt, ein bisschen drauf abgefahren, als ich Christ geworden bin. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr ganz so als das Wichtigste an. Insbesondere habe ich gesehen, dass die Sonne erst, ich glaube, am 4. Tag geschaffen wurde. Da ist das mit den 24 Stunden dann so ein bisschen schwierig. Aber ich denke, das ist so eine Frage, die hat ja die Menschen auch seit jeher bewegt. Woher kommt der Mensch? Und da gibt es so in vielen Kulturen unterschiedlichste Mythen. Da gibt es den Gilgamesch-Epos, der in Ägypten und Babylonien damals in der Zeit vor allem gang und gäbe war. Möglicherweise haben die Israeliten im Exil auch diese Dinge gehört und gelesen. Oder es gibt griechische Mythologien, da hat ein Prometheus den Menschen aus Ton geformt. Gibt es ganz verschiedene Erklärungen. Und ich bin der Überzeugung, na, die Bibel sagt schon vielleicht ein bisschen was über das Woher des Menschen, aber das ist meiner Meinung nach gar nicht das Wichtigste. Man kann einiges ableiten, wie die Welt entstanden sein könnte oder der Mensch. Und wenn man sich etwas Mühe gibt, ja, dann sieht man sogar vielleicht sogar die gleiche Reihenfolge im Schöpfungsbericht wie in der Evolutionstheorie. Da geht es vom Größeren, vom Universum zur Erde, aufs Kleinere, dann die Pflanzen, die Tiere und am Ende der Mensch. Also die Reihenfolge ist schon mal gleich. Das ist also auch der Evolutionslehre nicht fremd. Und auf der anderen Seite ist auch die Evolutionstheorie nur eine Theorie. Und manche Wissenschaftler haben auch gesagt, naja, an manchen Punkten hinkt diese Theorie auch. Nämlich die treibende Kraft der Evolutionstheorie ist eigentlich die Mutation, also die Veränderung von Lebewesen. Und wenn wir mal so in die Biologie gucken, dann war meistens Mutation, also Veränderung, wenn ein Tier beispielsweise ein zusätzliches Bein bekam oder andere Dinge, dann waren diese Tiere meistens gar nicht lang überlebensfähig. Also da gibt es schon so manche Dinge, wo man nachdenken kann. Auch sagt die Evolutionstheorie nichts über den Anfang, sondern sie setzt ja voraus, dass da schon was ist. Ist auch ganz spannend. Oder auch über die Entstehung der Arten gibt es Zweifel. Und auch wie zum Beispiel so ein komplexes Gebilde wie das Auge sich quasi aus dem Nichts ohne Information irgendwas entwickeln kann. Also da gibt es viel Wunderbares auch nachzudenken. Vielleicht an dieser Stelle mal eine Karikatur. Vielleicht für unsere Zoom-Mithörer, die ich sehr herzlich begrüße an dieser Stelle, sage ich mal kurz, was da zu sehen ist. Ein paar Tiere lesen ein Biologiebuch und da sagt der Elefant, hier steht, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und dann sagt, was ist das für ein Tier da? Hund oder so, keine Ahnung, ich kann das hier gar nicht mehr so gut sehen. Und dann sagt zum Affen, aha, du bist schuld. Tja. Ja, also wir sehen, es gibt also hier wie da noch einige Fragen und ich denke, wir brauchen uns da auch nicht zu verkämpfen, weil die Bibel meiner Meinung nach auch etwas ganz anderes sagen möchte, etwas viel Wichtigeres, nämlich das ist doch so, selbst wenn wir wissen, wie alles entstanden ist, wenn wir das alles erklären könnten, wissen wir immer noch nicht, wozu. Das ist ja eine ganz andere Frage. Wir können vielleicht alles erklären, wie das alles passiert ist, aber die Frage nach dem Sinn und nach dem Ziel des Ganzen, die bleibt im Grunde offen. Und da denke ich, da sagt die Bibel doch eine ganze Menge. Nämlich, dass ein Gott hinter allem steht Und auch da sind mittlerweile ja viele Wissenschaftler auf der Suche und am Gucken, gibt es vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit, wie kann überhaupt aus nichts etwas werden? Das ist so ganz geheimnisvoll. Wir können das auch nicht alles erklären. Aber ich fand das spannend, dass im Schöpfungsbericht es gleich das zweite Wort ist, das ein ganz geheimnisvolles Wort ist. Nämlich, wenn es hier heißt, am Anfang schuf Gott. Ich weiß, dass Christoph mittlerweile besser Hebräisch kann als ich, glaube ich. Bereshit bara Elohim. Die ersten drei Worte aus der Bibel, die kann ich noch auswendig von meinem Studium. Elohim, ein anderes Wort für Gott. Aber dieses Wörtchen bara, das ist das Wort für Schaffen. Und das ist nicht so nach dem schwäbischen Schaffen, schaffe, schaffe, Häusle baue, sondern das ist ein Wort, das nur für Gott exklusiv vorbehalten ist. Das ist nämlich ein Wort für das Schaffen aus dem Nichts. Und das kann nur Gott. Dieses Wort steht nur im Zusammenhang mit Gott. Bara, Schaffen aus dem Nichts. Gott kann aus nichts etwas machen. Er kann übrigens auch aus etwas nichts machen, nämlich aus unserer Schuld. Da kann er nichts draus machen. Da kommen wir nachher noch zu. Die Bibel möchte sagen, dass ein Gott hinter allem steht und dass alles einen Sinn und ein Ziel hat. Und die Bibel beschreibt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dieses Universum, und dass er auch den Menschen geschaffen und gewollt hat. Er hat dich und mich gewollt. Das ist das Ziel seiner Schöpfung gewesen. Nicht nur zufällig, so als Nebenprodukt ist dann irgendwann auch der Mensch entstanden, weil irgendwann dann doch zwei Beine rauskamen aus der Kaulquappe oder wie auch immer, sondern wir sind als Ziel seiner Schöpfung, als Gegenüber zu ihm geschaffen. Und viele Wissenschaftler heute beobachten, ja, dass die Welt wie so ein, das Universum wie so ein Uhrwerk funktioniert, und wenn es irgendwo Abweichung gäbe, wäre eigentlich gar kein Leben möglich. Das, denke ich, das ist das Entscheidende, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Nicht unbedingt, wie der Mensch im Einzelnen entstanden ist, sondern im Grunde wozu. Und was sagt sie? Der Mensch ist dazu da, um als Gegenüber zu Gott, als geliebtes Gegenüber zu seinem Schöpfer zu leben, in einer Beziehung zu Gott. Also Wissenschaft und Theologie haben zwei ganz unterschiedliche Fragestellungen. Die einen fragen, wie, und die anderen, wozu. Und es ist ja auch so, wenn wir nur das Wie betrachten, dann müssten wir eigentlich sagen, dann ist der Mensch ja eigentlich auch nur ein Sonderkapitel der Zoologie, oder? Zoologie, ne, wie aus diesem Biologiebuch im Grunde, ne? Dann würden die ja wahrscheinlich recht haben. Es gab ja mal so einen großen Band, vielleicht kennt ihr das noch, Brehms Tierleben, mehrere Bände der Zoologie. Wenn wir den Menschen nur von daher verstehen, müsste es eigentlich noch einen letzten Band geben, wo drauf steht der Mensch. Ne, dann wären wir einfach so in dieser Reihenfolge, ein Sonderkapitel der Zoologie. Die Bibel sieht das natürlich anders, besonders in diesen beiden Schöpfungsberichten. Und vielleicht da eben nochmal die Bemerkung, dass es eben zwei gibt. Das ist einfach unheimlich wichtig, so am Anfang der Bibel, dass das beschrieben wird, dass der Mensch eigentlich so der Mittelpunkt ist. Und die beiden Schöpfungsberichte sind ein bisschen anders aufgebaut. Der eine, kann man sagen, ist eigentlich so wie eine Pyramide aufgebaut. Vielleicht könnt ihr das nochmal nachlesen. Und ne, an dessen Spitze am sechsten Tag steht der Mensch. Oder vielleicht können wir sogar sagen, der siebte Tag ist ja eigentlich die Spitze, der Sabbat. Ne, aber jetzt so mal von der Schöpfung von her gesehen, ne, geht das so spitz nach oben zu und an der Spitze steht der Mensch. Der andere Schöpfungsbericht ist eher wie so ein Kreis. Da wird eigentlich nochmal alles abgeräumt und dann fängt es nochmal an und dann wird nochmal beschrieben, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und da steht dann das mit der Erde und der Rippe und diesen Sachen. Aber das ist eher wie so ein Kreis, dessen Mittelpunkt der Mensch ist. Vielleicht habt ihr Freude, das nochmal zu lesen. Ich fand das nochmal schön, jetzt heute an diesem Tag, wo wir an die Schöpfung denken, das sich einfach nochmal so anzusehen. Aber in beiden Berichten geht es im Grunde darum, dass ein Schöpfer hinter allem steht und dass der Mensch in eine Beziehung zum Schöpfer gesetzt ist. Und deshalb ein zweiter Gedanke. Meine Frau ist ja jetzt nicht da. Da kann ich euch das ja sagen. Ich habe eine Beziehung. Oder vielleicht kann man besser sagen, es klingt vielleicht noch schlimmer, ich habe viele Beziehungen. Oder ich habe ein Verhältnis. Also wir sind in eine Beziehung gesetzt. Wenn wir fragen, was der Mensch oder wer der Mensch eigentlich ist, dann können wir ihn ja in verschiedenen Beziehungen sehen und auch deuten. Das eine haben wir uns eben schon so ein bisschen angeschaut in seinem Verhältnis zum Tierreich. Und da können wir vielleicht sehen, okay, der Mensch ist vielleicht jetzt irgendwie mal so, wenn wir das alles betrachten, ist so ein bisschen überheblich, aber wir würden vielleicht sagen, die Krone der Schöpfung. Aber damit sind wir auch gleichzeitig den gleichen Regeln unterworfen, wie die ganze Schöpfung auch. Der Mensch braucht Nahrung, er kämpft ums Überleben, der Stärkere gewinnt, der Gesundere gewinnt. Das nennt man ja Darwinismus, der hat ja die Evolutionstheorie entwickelt. Und in dem Punkt sind wir wirklich auch ganz ähnlich in dieses Verhältnis zur Natur gesetzt. Der Stärkere gewinnt, wir kämpfen ums Überleben, der Mensch will sich fortpflanzen. Und sowas wie Darwinismus, das erleben wir ja auch. Ich meine, heute wird viel übers Internet bestellt, aber ich habe noch so eine Erinnerung, wenn in so einem Apple-Laden Apple mal ein neues Handy auf den Markt gebracht hat, dann haben die Menschen dort Zelte aufgeschlagen, damit sie morgens auch als erstes da sind, wenn die Tür aufgeht. Das ist so eine Form von Darwinismus, der Stärkere gewinnt. Das ist das eine Verhältnis. Man kann aber auch den Menschen in anderen Verhältnissen sehen, zum Beispiel im Verhältnis zu seinen Aufgaben. Und ich bin, als ich den Bibeltext nochmal so durchgegangen bin, da auch nochmal so ein bisschen stutzig geworden, nämlich manche Ausleger sagen, ach, das passt gar nicht zu meiner Vorstellung vom Paradies, dass da gearbeitet wird. Ne? Also bebauen und bewahren soll der Mensch. Übrigens später nach dem Sündenfall wird das problematisch und wird schwierig, da wird der Acker steinig und das Gebären tut weh. Aber so am Anfang wird das noch als etwas ganz Selbstverständliches gesehen. Wir sollen die Schöpfung bebauen und bewahren. Erfüllende und sinnmachende Arbeit ist eigentlich ein Wesensmerkmal des Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Paradies so vorstellt, dass da gearbeitet wird. Bei uns ist das so ein bisschen behaftet. Ne? Aber ich habe auch gedacht, wenn wir uns vorstellen, dass es vielleicht noch mal ein Paradies gibt, und das glauben wir ja, dass wir irgendwann in die Ewigkeit kommen, dann wird es einige Berufe geben, die überflüssig sind. Martina, Krankenschwester. Brauchen wir dann nicht mehr. Ja, Martina, du musst umschulen. Oder Bestatter. Noch schlimmer. Oder möglicherweise auch Prediger und Evangelisten. Klavierspieler, Lobpreisleiter wird es vermutlich noch geben. Und ich stelle mir das dann auch vor, dass ich dann in der himmlischen Big Band spielen darf. Ich mag ja gerne Jazzmusik. Aber Arbeit, sinnvolle Arbeit gehört zur Bestimmung des Menschen dazu. Aber wenn wir den Menschen nur darauf reduzieren, jetzt in diesem Leben, ja, dann ist der Mensch auch nur so viel wert, wie er leisten kann. Arbeit, sinnvolle Arbeit gehört zum Menschen dazu. Aber wie gesagt, wenn wir ihn nur in diesem Verhältnis sehen, dann hört das irgendwann mit dem Wert auf. Wir können den Menschen auch im Verhältnis zur Schöpfung sehen, allein vom Material her. Manche haben ja ausgerechnet, was so ein Mensch ungefähr kostet oder was er ungefähr wert ist. Da kommen, glaube ich, keine 2 Euro raus vom Material. Aber es ist ja auch interessant, dass auch in diesem hebräischen Namen, den der erste Mensch kriegt, schon etwas drinsteckt. Wie heißt der erste Mensch? Adam. Und Adama heißt Erde. Ist auch ganz interessant. Das ist allein vom Material her. Und in der Beerdigungsliturgie beim sogenannten Erdwurf, da sagen wir wieder Erde zu Erde, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Der Mensch wird wieder zu dem, aus dem er geworden ist. Und wie gesagt, wenn wir den Wert betrachten, wenn man hochrechnet, etwas unter 2 Euro, glaube ich. Also wir können sehen, der Mensch ist in viele verschiedene Verhältnisse gestellt. Man könnte noch mehr sagen, Mann und Frau ist hier genannt. Man kann also einfach diesen Schöpfungsbericht mal auch daraufhin abklopfen. Und wir sind aber auch auf besondere Weise ins Verhältnis zur Wahrheit und zur Erkenntnis gesetzt. Und damit auch in ein Verhältnis zu Gott. Und das wird an diesen beiden Bäumen deutlich, ne? Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott gibt dem Menschen die Möglichkeit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden, schon ganz am Anfang in der Bibel. Er gibt ihm die Möglichkeit, in seiner Beziehung zu leben, zu dem er bestimmt ist, oder aber sich selbst auch daraus herauszubewegen. Und es ist ja auch eine Frage, wie man das so sieht. Wir sehen das ja manchmal so als Eingrenzung: von dem Baum darfst du nicht essen. Alles andere ist ja erlaubt. Es ist ja eine große Freigabe. Von allen darfst du essen, nur von diesem nicht. Denn da bewegst du dich aus deiner Bestimmung heraus. Da bewegst du dich aus der Beziehung zum lebendigen Gott heraus. Die Freiheit hat der Mensch. Und ja, durch dieses Verbot setzt Gott den Menschen in eine besondere Beziehung und gibt ihnen auch eine Freiheit, diese Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Im Grunde soll diese Grenze ja vor dem Tod bewahren, das müssen wir uns auch nochmal deutlich machen. Eigentlich, die Bibel beschreibt das ja, dass dadurch erst der Tod auch in die Welt gekommen ist. Diese Grenze soll ein Schutz sein, aus Liebe. Aber ja, das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, soll den Menschen eigentlich nur warnen, nicht aus der Beziehung zu ihm rauszufallen. Und das ist ein letzter Gedanke. Erst die Beziehung zu Gott macht den Menschen zu Menschen. Der Hamburger Theologe Helmut Thielicke, den ich sehr liebe, der hat das mal so formuliert: aus einem Hundeembryo wird auf alle Fälle ein Hund. Aber ob aus einem Menschenembryo wirklich ein Mensch wird, der Mensch ist ein Risiko Gottes. Er kann seine Bestimmung verfehlen. Fand ich eine ganz spannende Äußerung. Helmut Thielicke hat über die Schöpfung ein ganzes Predigtbuch rausgebracht. Da bin ich auch ein bisschen drauf eingegangen hier, also habe ich so manche Ideen raus. Aber er sagt ja auch, das, was den Menschen auszeichnet, das, was ihn ausmacht, das, was ihm vom Tierreich abhebt, ist sein besonderes Verhältnis zu Gott oder Gottes Verhältnis zu uns. Das, was den Menschen ausmacht, ist der Atem Gottes, der uns zu einer lebendigen Seele macht. Wir sind nicht ein kleines bisschen mehr als die Kaulquappe, sondern wir sind ein wenig weniger als Gott. Wir sind als ein Gegenüber zu ihm geschaffen. Und ich sage mal, ob ich es will oder nicht. Und ich bin überzeugt, dass was uns ausmacht, das erfahren wir auch erst wieder, wenn wir in dieser Beziehung sind, wenn wir in diese Beziehung treten zu dem, der uns auch bei unserem Namen ruft, wie das der Prophet Jesaja sagt. Der uns bei unserem Namen ruft und der uns im Kreuz von Golgatha in Jesus Christus so begegnet, wie er wirklich ist. Ein Gott, der Liebe ist und der Beziehung zu uns möchte und der uns dazu geschaffen hat, in dieser Beziehung zu leben, der sogar sein Äußerstes gegeben hat, damit das wieder gelingen kann. Ob aus dem Menschenembryo wirklich ein Mensch wird, das hängt davon ab, ob ich es höre, ob ich diesen Ruf höre und ob ich darauf antworte und ob ich mich finden lasse. Und ob ich glaube, dass da ein Gott ist, der aus nichts etwas machen kann und der aus etwas nichts machen kann. Und das hat er am Kreuz getan, indem er da unsere Schuld, das, was uns von ihm trennte, auf sich genommen hat. Er kann unsere Sünde zunichte machen. Und es stimmt, wir sind ein Risiko Gottes. Der Mensch kann seine Bestimmung verfehlen. Also man kann jahrzehntelang in einem Trott leben und beständig an der Bestimmung vorbeileben. Und dann gibt es vielleicht irgendwann am Ende unseres Lebens eine kleine Randnotiz, wo steht: Thema verfehlt. Und das wäre doch sehr schade. Unser Bibeltext, der Schöpfungsbericht, will nicht unbedingt erklären, wie der Mensch entstanden ist, sondern wozu. Und fordert uns auch heraus und fragt uns: Lebe ich in meiner Bestimmung? Lebe ich in dem Plan Gottes? Lebe ich so, dass ich in Gott, den Schöpfer des Universums, erkenne und auch anerkenne und ihn auch sehe als den Urheber meines Lebens und auch den Regisseur meines Lebens? Ein Prediger hat es mal auf den Punkt gebracht und gesagt: Mach's wie Gott, werde Mensch. Da kommen wir wieder zu unserer Bestimmung. Und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal zum Friseur geht, denkt ihr an diese kleine Geschichte vom Anfang. Oder erzählt sie eurem Friseur. Amen.